Manche Entscheidungen verändern alles. Der Kauf einer Immobilie gehört dazu. In Wortwert Wohnen, dem Baufinanzierungspodcast, spricht Sinan Natscha über das, was wirklich zählt. Für Menschen, die bei ihrer Baufinanzierung auf Stabilität, Klarheit und Verlässlichkeit setzen. Überzeugende Referenzen, unzählige begleitete Missionen. Wortwert Wohnen, der Baufinanzierungspodcast.
Ja, wir sind wieder im Podcast, in einer neuen Folge hier bei Wort, Wert, Wohnen und Baufinanzierungspodcast. Ihr habt Kaffee, habe ich gesehen.
Korrekt.
Ja, ich habe mich heute gegen Kaffee entschieden, weil ich hatte schon drei. Und irgendwann kommt Herzklabaster und das möchtet ihr beide nicht. So, jetzt habe ich gesagt, ihr beide.
Korrekt.
Also, Sinan Natscha ist da. Hallo Sinan.
Hallöchen.
Möchtest du unseren Gast kurz vorstellen?
Tatsächlich sehr gerne.
Ja.
Also wir haben heute einen ganz besonderen Gast, wo wir Premium-Informationen bekommen können. Quasi aus erster Hand, erster Stelle. Das ist der Herr Eckert. Von seiner Person her halt Notar.
Ja.
Man merkt, ich bin sogar ein bisschen nervös.
Ja, ja. So habe ich ihn selten erlebt.
Ja, genau. Weil ich einfach froh bin, dass er da ist.
Ja. Ja. Wir kriegen natürlich jetzt das Problem, dass wir im Podcast eigentlich duzen. Können wir das mit dem Notar machen?
Absolut.
Also wir dürfen Sören sagen.
Ja.
Das ist sehr schön.
Sehr schön.
Ja, Sören, so nervös habe ich den Sinan.
Ja, selten, ja. Selten. Ich fühle mich schon ganz völlig aus dem Konzept.
Ne? Wie findest du das? Weil das ist eigentlich gerade ein super Beispiel. Ne? Wie findest du das eigentlich, wenn so eine Ehrfurcht von Menschen, die in deinem Büro kommen, wenn da so eine Art Ehrfurcht zu spüren ist, so, oh, jetzt bin ich beim Notar und so. Gibt es da welche, die reinkommen und sagen, ach komm hier, jetzt mach mal eben fertig hier, du bist genau wie jeder andere. Oder gibt es auch viele, die so sagen, oh, jetzt muss ich mich aber besonders benehmen.
Also nicht, dass ich da jetzt Wert drauf legen würde, aber tatsächlich würde ich sagen, es ist deutlich häufiger, dass dieses mach mal schnell fertig vorkommt, ja, als die große Ehrfurcht. Wobei ich auch ganz, das ist auch nicht notwendig. Ne? Beidseitiger Respekt ist richtig und wichtig, aber ja.
Also auch bei dir ist auf Augenhöhe wichtig.
Sehr gerne, ja.
Ja, okay. Wir wollen heute so ein bisschen über die notariellen Dinge besprechen, die so im Baufinanzierungsprozess anstehen, wenn man eine Immobilie erwirbt etc. Ich glaube, wir fangen mal bei den einfachsten Dingen an. Vielleicht Sören, dass du einfach mal beschreibst, welche Aufgaben überhaupt, wenn wir jetzt beim klassischen Erwerb einer Immobilie reden, welche Aufgaben da überhaupt von deiner Seite sozusagen erledigt werden.
Ja, der Grund, warum der Notar überhaupt beim Immobilienkauf mitwirken muss, resultiert ja aus dem BGB, das eben die notarielle Form der Beurkundung beim Grundstückskauf zwingend vorschreibt. Es ist, weiß nicht, ob das jedem bewusst ist, also ich kann in Deutschland einen Sportwagen in, keine Ahnung, sechsstelliger Höhe auf dem Bierdeckel kaufen, per Anschlag. Ob man das tatsächlich dann machen sollte bei solchen Summen, sei dahingestellt, aber auch die günstigste Garage, die dann nun mal eben ein Grundstück ist, wird ohne Notar nicht funktionieren, auch wenn sie vielleicht deutlich günstiger als der Sportwagen ist. Deswegen ist der Notar halt immer im Rennen und ist halt für den Vertrag, die Vertragsgestaltung zuständig.
Ich glaube, Sinan, du bist ein Fan von Reglementierung da drumherum, damit es auch klar geregelt ist. Ich weiß, dass du vom Naturell her ja, glaube ich, froh bist, dass es genauso ist. Ne?
Ja, 100%. Also je besser das sortiert und geordnet ist, desto besser sind die Abläufe. Mhm. Also alles, was unabgestimmt, unsortiert oder ohne Eckpfeiler in irgendeinen Arbeitsprozess reingeht, wird am Ende des Tages auch nicht so gut. Mhm. Und es schützt ja auch die Leute.
Ja.
Also, weil ich sag mal, manchmal bewegt sich ja der Geist so, ja, wir haben total viel Bürokratie und irgendwie ist es doof, bububub. Ich sag, dreh das mal. Also wenn du das nicht hättest und du gehst als Laie in einen Immobilienerwerb rein, du hast ja glücklicherweise so viele Prüfprozesse dazwischen, dass du am Ende, ich will nicht sagen, niemals eine schlechte Entscheidung treffen kannst. Das wäre jetzt ein bisschen überzogen. Also das kann natürlich trotzdem passieren, aber es wird immer unwahrscheinlicher, weil du einen Makler hast, einen Baufinanzierer hast, die Bank hast, die Rechtsabteilung der Bank.
Ja.
Dann geht das in die nächsten Hände des Notars, der prüft dann die Gegebenheiten, die Grundbedingungen.
Und dass die Abläufe ja eigentlich fast feststehen, was nach was kommt, ne? Also das ist ja auch oft so.
Genau, das ist am Ende wie so ein Sorglospaket. Ne? Ich meine, das wird der Sören gleich ein bisschen besser beschreiben können als ich, was quasi nach mir dann passiert. Das wäre ja dann quasi der Staffelstab, den ich rübergebe. Und da bin ich unheimlich froh, dass so viele Sachen sortiert sind und auch rechtlich eingeordnet sind. Ja.
Sören, welche Informationen brauchst du, um einen Notarvertrag für einen Immobilienkauf überhaupt machen zu können, einen Entwurf erstellen zu können?
Am Ende des Tages sind das eigentlich gar nicht so viele. Ich brauche den Käufer, ich brauche den Verkäufer und ich brauche das Kaufobjekt. Das ist so das, was ich zwingend brauche. Klar, die ganzen Details, in der Regel kenne ich das Grundstück nicht, was verkauft wird. Das heißt, irgendwelche Besonderheiten, Sachen, die mitverkauft werden, Sachen, die geändert werden müssen, das brauche ich natürlich von den Parteien. Aber ansonsten reichen mir Käufer, Verkäufer und das Kaufobjekt.
So. Und dann, das heißt, wenn du dann diese Information hast, machst du einen Entwurf, den kriegen dann beide Parteien, weil das müssen wir ja auch nochmal klären. So wie ich das gelernt habe, ist der Notar ja für beide da.
Absolut, das N in Notar oder Notarin steht zwingend für neutral. Vielleicht das noch als Besonderheit hier in unserer Gegend im Ruhrgebiet, sind die Kolleginnen und Kollegen ja immer Rechtsanwälte und Notare. Also wir haben das Anwaltsnotariat, das ist im Süden oder in anderen Teilen von Deutschland anders. Da sind es nur Notare, das sind also Kolleginnen und Kollegen, die ausschließlich als Notare tätig sind. Ja,
die Bayern, die machen das immer anders. Also korrekt. Du musst nichts dazu sagen.
Aber hier in unserem Bereich sind es halt immer zwingend Anwaltsnotare. Das heißt, ich bin Rechtsanwalt und Notar und muss dann auch meine Rolle zwingend unterscheiden. Deswegen steht zum Beispiel in den Kaufverträgen auch immer drin, dass die Parteien dem Notar, der Notarin bestätigen müssen, dass sie in der Sache, hier jetzt Grundstückskaufvertrag, nicht vorbefasst sind.
Ja.
Bedeutet, in dieser Angelegenheit Grundstückskaufvertrag hat der beurkundende Notar nicht im Vorfeld als Anwältin oder Anwalt gearbeitet oder auch niemand, mit dem er in einer Kanzlei zusammenarbeitet. Und das gilt dann andersrum auch für die Zukunft. Das heißt, wenn im Nachgang dann noch etwas wäre, wo dann eine der beiden Parteien sagt, hier hätte ich jetzt gerne
Anwalt mit drin. Ach so, das wusste ich nicht.
Auch das sperrt dann die Kanzlei des Notars, der Notarin eben für die Zukunft. Aber ja, ich bin als Notar in dem Bereich neutral, bedeutet für beide Seiten da und dafür verantwortlich, dass das eben eine ausgewogene und faire Lösung für beide Seiten ist.
Ja.
Das hat natürlich auch seine Grenzen. Ich bin jetzt nicht dafür da zu beurteilen, ob das jetzt ein guter Verkauf ist, ob der Kaufpreis angemessen ist, ob das Ganze das wert ist. Das ist nicht meine Aufgabe. Klar, wenn es auf der Hand liegt, dass das ein völliger Wucherpreis ist oder so, dann müsste man da als Notar dann auch sagen, da bin ich raus. Aber das ist jetzt nicht meine Aufgabe. Nein, es geht halt um die rechtliche Komponente, um die Regelung, dass da dann halt eben für beide Seiten fair und transparent das Ganze vertraglich gestaltet wird.
Jetzt gibt es ja manchmal Möglichkeiten, den Entwurf in gewisser Weise anzupassen, wenn es denn jetzt vereinbart ist. Also das muss man ja jetzt nicht so übernehmen, wie du den Erstentwurf machst, wenn ich das so, bitte unterbrecht mich, wenn ich in meiner amateurhaften Erfahrung erzähle, was nicht richtig ist. Das heißt, man könnte ein paar Dinge ja anpassen, wenn man sich miteinander einigt. Und manchmal gibt es ja auch so, dann haben die sich irgendwie geeinigt und dann ist da so ein Mietrecht drin, der muss da nichts bezahlen, irgendwie für die Familie und so. Ist es dann auch deine Aufgabe, wenn da so ein bisschen Alarmglocken auf einmal läuten, weil du vielleicht glaubst, dass die beiden Parteien da ein bisschen kurzfristig denken und vielleicht Probleme nicht sehen, die dir aus der Erfahrung heraus schon häufiger passiert sind, wo du dann auch sagen musst, Leute, man kann das so machen, aber ich gebe nochmal zu bedenken, man weiß nicht, wie alt der wird und so und so. Oder ist das nicht deine Aufgabe?
Ja, also wir haben natürlich grundsätzlich den Grundsatz der Vertragsfreiheit. Das heißt, die Parteien können das untereinander so vereinbaren, wie sie das möchten. Ich bin dann zum einen da, darauf zu achten, wenn da tatsächlich rechtliche Grenzen überschritten werden. Wenn die Parteien sich jetzt darauf verständigen würden, dass Teile des Kaufpreises für das Grundstück oder auch der gesamte Kaufpreis in bar gezahlt werden sollen, da können die sich darauf einigen. Das wird aber nicht funktionieren, weil das Geldwäschegesetz die Barzahlung bei Grundstücksverkäufen verbietet. Nur ansonsten können die Sachen vereinbaren, aber natürlich ist es dann auch meine Aufgabe, darauf hinzuweisen, wenn es in der praktischen Umsetzbarkeit da eben Probleme gibt oder das Ganze nicht funktioniert. Oft ist das so, dass es da halt konkrete Vorstellungen gibt, wann und wie diese Geschäfte ablaufen sollen, und da muss ich dann eben halt auch darauf hinweisen, dass das weder in meiner Hand noch in der Hand der Parteien liegt, weil ja tatsächlich beim Kaufvertrag noch viele andere Stellen mitwirken müssen, Behörden etc. und diese Abläufe halt eben von uns nicht beeinflusst werden können, gerade was halt den Zeitablauf abgeht. Ansonsten, ja, haben die Leute oft Vorstellungen, die dann rechtlich schwer umsetzbar sind oder nicht. Wie gesagt, wie sinnvoll das Ganze dann ist, das zu beurteilen, steht mir dann nicht zu. Aber natürlich, wenn ich dann merke, die haben eine übereinstimmende Vorstellung, beide Parteien, aber ich weiß genau, das wird sich so rechtlich nicht umsetzen lassen, dann muss man da natürlich darauf hinweisen, ja.
Sieh, ich habe eine andere Frage.
Klar.
Hast du schon mal jemals beim Notar gesessen, privat für dich selber?
Ja, klar.
Und wie fandst du es so?
Also, wie soll man das formulieren? Das war jetzt auch schon ein paar
Mal. Guck mal, ich habe ihn aus dem Konzept gebracht, Sören. Guck mal, wenn er sich zurücklehnt und so eine Pause macht, dann will er jetzt gut überlegen.
Wie ich das formuliere, ja. Also, beim ersten Mal war ich maximum nervös. Mhm. Danach halt nicht mehr. Ich habe halt auch, wir haben das eine oder andere, was man halt vermietet. Mhm. Und wenn man da jetzt mal zum Notar fährt, dann ist das eher, ich bin froh, dass ich den Notar dann sehe, ja, dass man sich mal wieder sieht, ja, dann trinkst ein Käffchen, dann hörst du zu. Mhm. Und dann fährst du halt wieder.
Das ist ja das, was den meisten in Erinnerung bleibt, ne? Dass das komplette Ding Wort für Wort vorgelesen wird, ne?
Ja, und das Ganze nicht, um irgendwie Zeit zu schinden oder aus Spaß, sondern weil auch das Gesetz das eben so vorschreibt. Es ist relativ oft, dass die Leute dann fragen, wenn man es dann vorliest, es dann erklärt, warum schreiben sie das nicht so, wie sie es mir gerade erklärt haben, so verstehe ich das dann auch viel besser. Das ist halt immer so ein bisschen dieser Spagat. Ich muss das Ganze rechtssicher und zweifelsfrei formulieren, sodass am Ende des Tages das Grundbuchamt oder die anderen da involvierten Behörden vernünftig verstehen und dann auch das bei rumkommt, was die Parteien wollen. Und da geht dann halt kein Weg dran vorbei, dass die Verträge sich so lesen, wie sie sich dann eben lesen, was dann für den Laien im Zweifel völlig unverständlich ist. Deswegen ist es aber dann auch gar nicht anders möglich, als dass es dann eben so formuliert ist. Und meine Aufgabe dann ist, das Ganze eben nicht nur vorzulesen, sondern den Leuten dann im Zweifel auch zu erklären. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil es dann natürlich auch viel Text ist und viel Fachwörter dabei sind, aber auch da kann ich nur jeden animieren, wenn es dann da irgendwo Probleme oder Unklarheiten gibt, dann muss man eben einfach fragen, weil in dem Moment, wo beurkundet wird, wo der Vertrag vorgelesen wird, da kann er eben auch noch geändert werden. Es ist halt nur mit großem Aufwand möglich, wenn dann im Nachgang rauskommt, das habe ich so aber gar nicht gewollt oder das habe ich so falsch verstanden, dann wieder was zu ändern, ist halt deutlich aufwendiger als in dem Moment, wo es dann eben einfach beurkundet wird, ja.
Ja, man darf halt Fragen stellen. Wenn man was nicht versteht, soll man eine Frage stellen.
Auf jeden Fall.
Ja. Gut, beim ersten Mal, als ich beim Notar gesessen habe, wäre das eine lange Sitzung geworden. Mhm. Die ganzen Fragen, die ich gestellt hätte. Ich bin ja Journalist, ich hätte ja alles gefragt. Yeah. Aber irgendwann wäre dann der Verkäufer hätte gesagt, so Leute, du kriegst das Haus nicht.
Ja, wer weiß, was nachher noch kommt.
Du gehst mir auf den Senkel hier mit deinen ganzen Fragen. Ja, am Ende gibt es die Unterschrift, ne, von allen Parteien. Korrekt. Wenn alles gut ist. Auf so einer Extra-Seite, glaube ich, ne? Oder? Wie war das noch?
Am Ende der Urkunde steht dann, dass der Notar den Parteien die vorstehende Verhandlung vorgelesen hat, sie von ihnen genehmigt wird und dann muss sie eigenhändig von allen Beteiligten unterschrieben werden. Das heißt, ich brauche dann plus eins, ich brauche dann die Parteien aus dem Kaufvertrag und die Unterschrift des Notars am Ende, damit das Ganze funktioniert. Da sollte auch besser keine fehlen.
Ja. Und vorher ganz wichtig, Personalausweise gecheckt haben.
Ja, ja, 100%.
Damit derjenige auch wirklich der ist, weil Sinans Zwillingsbruder.
Ja, ist 100%. 100%. Ich meine, das ist mir sogar schon mal in den 15 Jahren passiert, dass ich einen Zwillingsbruder hatte und irgendwas mit der Schufa-Eingabe irgendwann dann war. Ne?
Also, hatte ich das? Ganz, hatte ich auch mal. Ich kann eine Geschichte, obwohl das passt hier nicht hin. Doch, ich erzähle es ganz kurz, weil es unterhaltsam für die Leute ist. Mhm. Ich hatte mal tatsächlich die Kriminalpolizei vor der Tür stehen, weil ein Typ sich für mich ausgegeben hat und der Typ sah auch noch so ähnlich aus wie ich und hatte eine ähnliche Frau wie ich. Und die einzige Nummer, wie ich habe in Werl hier in der Ecke bei der Kriminalpolizei gesessen. Echt, der hat irgendwelchen Omas, Seniorinnen, irgendwelche Zeitschriftenabos. Das war sogar noch mein Metier. Am Ende kam heraus, dass die Frau mitgegangen ist und wo die Seniorin gesagt hat, das waren die, da war meine Frau hochschwanger, die hatte so einen riesen Bauch und die Frau hat gesagt, die war nicht schwanger. Das war der einzige Grund, wie ich die Nummer vom Tisch kriegte. Krass. So, das ist nur eine kleine Anekdote zwischenbei. Interessiert den Notar jetzt wenig. Da wäre jetzt natürlich die Frage, es kommt ja jetzt so ein bisschen durch, dass man ja auch online sich verifizieren kann mit seinem Personal. Das heißt, und so ist das im Notariat auch schon angekommen, dass es solche Möglichkeiten gibt? Oder ist es eigentlich unnötig, weil diejenigen müssen eh kommen und dann sollen sie halt einen Personalausweis einmal ablegen und wir müssen eine kopieren?
Ja, die Digitalisierung macht auch vor uns nicht halt. Also es gibt kleine Bereiche, wo es dann tatsächlich auch schon möglich ist. Gesellschaften können online aus der Ferne gegründet werden, aber was den klassischen Kaufvertrag angeht, geht im Moment zumindest bei uns hier in der Regel nichts daran vorbei, dass man tatsächlich persönlich erscheint, sich dann eben auch legitimieren muss. Nicht, weil ich da irgendwie Spaß dran habe, sondern auch wieder, weil es eine zwingende gesetzliche Vorgabe ist und ich ja nachher dafür einstehen muss, dass die Leute, die dann eben ausweislich meines Vertrages unterschrieben haben, auch eben die sind, für die sie sich ausgeben. Das muss nicht zwingend der Personalausweis sein. Ich komme auch mit einem Reisepass klar, aber es muss ein gültiges Ausweisdokument sein, was das deutsche Passgesetz halt eben so akzeptiert. Ja, das sind in der Regel dann Personalausweise und oder Reisepässe, ja.
Noch eine Frage aus der Kategorie, könnte doof sein. Kann ich auch jemanden in Vertretung schicken?
Beim Grundstückskaufvertrag ja, das ist kein Problem. Der muss auch nicht überragend im Vorfeld legitimiert werden. Das ist auch eine Frage, die in der Praxis relativ häufig kommt. Ich brauche nämlich nicht nur für den Grundstückskaufvertrag diese notarielle Form, die das BGB in Deutschland zwingend vorschreibt, sondern auch für sämtliche anderen Geschäfte in diesem Bereich, die eben zwingend zum Abschluss eines Grundstückskaufvertrags führen würden. Das bedeutet, wenn du jetzt jemanden bevollmächtigen möchtest, für dich ein Grundstück zu kaufen oder zu verkaufen, müsstest du den, wenn die Vollmacht direkt wirksam sein soll, auch schon eben notariell beauftragen. Das ist kostentechnisch für dich dann wahrscheinlich der ungünstigere Weg, sodass es in der Praxis dann deutlich häufiger ist, dass die Leute sich vollmachtlos vertreten lassen. Das heißt, es tritt jemand als Vertreter auf für denjenigen, der beim Vertrag halt nicht da sein kann. Und derjenige, der dann halt eben beim Notar erstmal vollmachtlos, also ohne schriftliche oder notariell beurkundete Vollmacht auftritt, muss das Ganze dann nachher bei einem Notar oder bei dem Notar nachbeurkunden. Bedeutet, er bekommt dann den fertigen Vertrag und muss dann eine Unterschrift leisten unter einer Zustimmungserklärung zu dem Vertrag, die dann eben auch vom Notar die Unterschrift beglaubigt werden muss. Und dann habe ich wieder die notarielle Form gewahrt. Bedeutet dann aber halt auch, dass ich den Vertrag so, wie ich ihn bekomme, ich kann dann ja oder nein sagen, ich kann da an der Stelle dann nichts mehr ändern. Deswegen Vorsicht mit dem Begriff vollmachtlos. Also das ist in der Regel nicht so, dass die Leute losrennen und die, die da vertreten werden, haben da gar keine Ahnung von. Also die haben schon vorher den Vertrag dann auch gesehen, haben daran mitgewirkt, können dann aber eben aus, weiß ich nicht, praktischen, terminlichen Gründen bei der Beurkundung nicht mitwirken und dann wird das Ganze dann eben von denen nachgenehm.
Habe ich schon angedeutet, dass wenn ich beim Notar sitzen würde, ich super viele Fragen stellen würde. Mir ist noch eine neue eingefallen. Ganz junge Leute kaufen eine Immobilie und die möchten Mama und Papa dabei haben beim Notar. Okay?
Ja, es müssen halt nur alle einverstanden sein. Also auch da ist es jetzt nicht meine Aufgabe zu sagen, wer darf rein, wer muss raus. Es müssen halt alle einverstanden.
Okay, okay.
Und dann ist das gar kein Problem, dass Mama, Papa, Oma, Opa, das kommt durchaus auch vor. Was datenschutzrechtlich wieder ein bisschen schwieriger ist, ist, dass wenn dann Fotos oder Videos gemacht werden sollen, auch das ist manchmal ein Anliegen
für die Leute. Epischen Moment.
Ja, nachvollziehbar, aber auch da muss ich natürlich dann diese Neutralität wahren, sodass es dann vielleicht im Nachgang komisch wirken könnte, wenn der Notar dann mit den Käufern ein Foto auf Instagram postet. Also von daher, die Leute können da gerne ein Foto machen, aber es darf dann eben auch nur die Leute betreffen und auch deren Daten etc. pp. Dann
Ich stelle mir Sören gerade mit zwei Daumen hoch auf so einem Instagram-Post.
Würde sehr gut aussehen. 100%.
Danke, aber berufsrechtlich schwierig.
Ja. Ja. Aber das passt eigentlich ganz gut, ne? Also diese Neutralitätsform, ne? Also wenn man das in unserer Kommunikation auch mal so beobachtet über den letzten Podcast, ist, finde ich, immer ein wichtiges Thema tatsächlich, so gut es geht. Ne?
Ich glaube, ich bin da, wenn man mich auf den Prüfstand stellen würde, von A bis Z, würde man einige Dinge finden. Ich habe einfach zu großes Plappermaul. Ich hau halt immer raus und dann hinterher, also, aber ich in der Regel glaube ich, dass es die Wahrheit ist, was ich sage, aber ich kann trotzdem falsch liegen. Wissen wir ja alle, wie das mit der Wahrheit so ist. Ne? Ist ja nur zum Zeitpunkt des Gedankens, ist es möglicherweise wahr.
Genau.
Ja, so. Ist das so, eigentlich ist der Notarmoment doch für die Leute, die dann sowohl verkaufen als auch kaufen, ist doch immer so ein Feiermoment, wenn die dann rausgehen und es jetzt notariell beglaubigt ist.
Auf jeden Fall.
Das war dann so ein Moment, wo man wirklich sagt, komm, jetzt können wir mal mit den Sektgläsern, da kann wenig
schief gehen. Also danach, dass danach etwas passiert, ist sehr unwahrscheinlich.
Also es gibt noch Möglichkeiten, das weiß ich.
Gibt es tatsächlich, aber das ist eher unwahrscheinlich. Also das ist ja das, was ich beschrieben habe, was ich so toll finde. Eigentlich hast du nur Happy Moments. Der Kunde findet ein Haus happy. Der kriegt seine Finanzierungsbestätigung wieder glücklich. Der bekriegt seine Kreditgenehmigung, wieder glücklich. Der kriegt seinen Entwurf, wieder glücklich. Dann geht er zum Notar, unterschreibt es, wieder glücklich. Dann wird das Geld überwiesen, wieder glücklich. Also das ist ja durchgehend eine gute Emotion. Alles positiv, sehr aufregend. Und was könnte nach dem Kauf passieren? Also da muss ich mal kurz drüber nachdenken. Also im Endeffekt ist das so, wenn wir unsere Zusage erteilt haben, empfehle ich halt, dass der Kunde schon innerhalb der nächsten 14 Tage beim Notar sein sollte, also dass die Terminierung da stattfindet. Ne? Weil tatsächlich ist das so, wenn das Widerrufsrecht bei der Bank durch ist, dann ist das durch. Ne? Und wer weiß, was passiert. Es kann jemand krank werden, es kann jemand einen Autounfall haben. Ich sage immer nicht so, das muss ich nicht von heute auf morgen jemand anders überlegen. Das ist tatsächlich mir noch nie passiert. Also dass man eine Zusage hat, du gehst zum Notar und der sagt dann, will ich nicht mehr. Ne? Ist tatsächlich noch nicht ein einziges Mal vorgekommen, dass das schon mal eine Situation war, wo ein Sachverhalt aufgetreten ist, der dem Kunden nicht bekannt war. Das hat einmal zu einem Abbruch geführt, in 15 Jahren, so im Dreh, das kommt jetzt hin, ne? Einmal, weil irgendwas am Gebäude war. Und da musst du halt reagieren können. Ich bin da maximum sensibel, wenn ich das so formulieren darf. Ich möchte sicher gehen, dass alles steht, alles sicher steht, dass alles klar ist, dass das Gebäude geprüft ist, damit nicht kurz vor dem Notar oder schlimmer, nach Beurkundung irgendwas auftritt, was man vorher nicht gesehen hat.
Ah, vielleicht zum Schluss noch, rein vom Ablauf, nach dem Notarvertrag, was sind deine Aufgaben dann noch? nach dem Unterschriebenen?
Was ist meine Aufgabe? Im Endeffekt darf ich mich als Baufinanzierer erstmal zurücklehnen. Viele Dinge gehen dann automatisiert im Hintergrund für mich. Hm. Das wird der Sören aber gleich ein bisschen besser erklären können als ich, also was nach dem Kaufvertrag da passiert. Ich bekomme dann irgendwann die Mitteilung vom Kunden, dass der sagt, der Kaufpreis ist fällig, Sinan, wir müssen auszahlen. So, das geht dann in der Regel nicht automatisch. Hm. Der Kunde muss ein Formular ausfüllen, der muss Zahlen eintragen und dann geht der Prüfprozess durch, liegen alle Unterlagen vor, die vorliegen müssen und dann wird quasi ausgezahlt.
Okay.
Also nach Kaufvertrag kann ich erstmal mich zurückziehen, bis man mir sagt, dass ich reagieren muss wegen der Fälligkeitsmitteilung.
Okay.
Und dazwischen?
Ja, das wollte ich sagen. Beim Notar gibt es ja nach dem Vertrag so einige Dinge, die da Hand in Hand, glaube ich, laufen, ne, mit Behörden und Co., oder?
Ja, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, welche Aufgaben oder welche Arbeiten wir im Vorfeld haben. Jetzt ist es tatsächlich ja so, dass man manchmal dem Vorwurf ausgesetzt ist, dass Notare viel Geld mit Vorlesen verdienen. Und klar, das ist vielleicht auch das, was für die Parteien am greifbarsten ist. Man hat beim Notar gesessen, er hat diesen Vertrag vorgelesen, aber natürlich sind da auch im Vorfeld und im Nachgang eine Vielzahl von Aufgaben. Wir müssen den Vertrag erstellen, wir müssen ihn den Parteien zuleiten, der muss abgeändert werden, dann wird er beurkundet. Aber dann fängt auch die eigentliche Arbeit erst an. Jetzt ist es so, der Kaufpreis wird irgendwann fällig gestellt, aber das hat ja immer Voraussetzungen. Ne? Da muss eine Eintragungsvormerkung eingetragen werden, da müssen Löschungsbewilligungen eingeholt werden für Belastungen, die der Käufer in der Regel nicht übernehmen möchte, die Banken, der Verkäufer, irgendwelche alten Wohnungsrechte oder Geschichten, die wollen die dann nicht haben, die müssen raus. Man muss mit der zuständigen Stadt und Gemeinde sprechen, die muss auf ihr Vorkaufsrecht verzichten etc. pp. Also dann fängt bei uns die Abwicklung eigentlich an. Der Vertrag geht ans Finanzamt, die dann den Grunderwerbsteuerbescheid erstellt etc. Und dann sind wir halt dafür da, dass eben die zuständigen Stellen, die mitwirken müssen, angeschrieben werden, dass die Zustimmungen, die ganzen Erklärungen bei uns eingehen. Und dann geht das Ganze eben raus an die Parteien, dass man dann sagt, okay, Fälligkeitsvoraussetzungen liegen vor, Kaufpreis wird jetzt fällig gestellt und auch dann geht es ja noch weiter, dann wird der Kaufpreis gezahlt, dann wird das Grundstück, die Immobilie übergeben, dann brauche ich noch im Nachgang die Bestätigung, dass eben das Geld geflossen ist, inklusive Nachweis, dass das Ganze dann ordnungsgemäß über die aus dem Kaufvertrag oder der Fälligkeitsvoraussetzung ersichtlichen Konten gelaufen ist und dann ganz am Ende zum Beispiel wird ja erst beim Grundbuchamt die Eigentumsumschreibung als solche beantragt und dann, wenn sie vollzogen ist, den Parteien auch noch bekannt gegeben. Also ja, da ist noch einiges zu erledigen.
Und dann wird die Akte geschlossen. Ja, es gibt keine Cold Cases beim Notar, was sie immer wegen.
Es wäre schön, wenn es so wäre, aber man versucht es natürlich tunlichst zu vermeiden, weil der Cold Case wäre dann eben ein Kaufvertrag, der nicht abzuwickeln ist und ja, der liegt dann jahrelang. Hängt er dir im Nacken. Nein, glücklicherweise auch eine absolute Seltenheit. Aber ja, natürlich ist es allen Beteiligten dann Anliegen, die Angelegenheit schnell vertragsgemäß abzuwickeln. Ja.
Ich glaube, wir haben mal alles zusammengefasst, was es so gibt. Es gibt bestimmt natürlich noch im Detail immer, ist ja logisch, da gibt es immer noch Kleinigkeiten, über die man reden könnte, aber wir wollten ja einfach mal einen groben Überblick machen, wenn wir schon den Sören hier haben, da mal in diesem Podcast darüber zu sprechen. Ich bedanke mich bei euch beiden. Schön, dass ihr da wart.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Und
danke, dass du da warst.
Ja, würde ich sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wisst Bescheid, wenn ihr alles Mögliche zum Thema Baufinanzierung hören wollt, abonniert euch diesen Podcast, guckt in die Playlist. Es gibt zahlreiche Folgen, es wird auch neue Folgen geben. Und ja, lasst eine Bewertung da, können wir nur sagen.
Ne? Ja, würde mich freuen.
So. Danke sehr. Bis dann.
Bis dann.
Ciao. Ciao.
Tschüss.
Ciao.
Die Mission für heute ist beendet. Doch Ihr Weg zur individuellen Baufinanzierung hat gerade erst begonnen. Folgen Sie diesem Podcast für Spezialwissen rund um Baufinanzierung. Und wenn es ernst wird, buchen Sie Ihren Finanzierungsexperten. Wort, Wert, Wohnen. Der Baufinanzierungspodcast mit Sinan Natscha. Bis zur nächsten Entscheidung.